Die lief gut. Die lief gut. Ja, ungefähr so wie die Russland-Offensive der Nazis. Das lief
wirklich gut. Vergleichst du gerade meinen Urlaub mit einem Angriffskrieg der Nationalsozialisten?
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Aber ihr habt schon ein Gelübde abgelegt. Das ist euch bewusst?
Das habe ich. Das bin ich mir auch bewusst. Ich möchte auch Gott dienen.
Du kannst Gott dienen. Dessen sei ganz sicher. Gott wird es auch sehen. Aber wie regeln wir das mit deiner Lust?
Hätten Sie da einen Vorschlag für mich? Sie sind doch schon länger Gott am Dienen eigentlich.
Ja, ich diene Gott ein Leben lang. Aber auch ich bin wollüstig und geil und habe hin und wieder einen Ständer in der Hose. Und ich kann euch nachvollziehen, denn auch ihr seid ein Mann, Bruder Paul. Mir fällt da gerade etwas ein. Lasst mich nachdenken. Schwester Maria, kommt einmal bitte herüber. Das ist Bruder Paul. Na, wie ist das für Sie?
Oh, das ist groß.
Bruder Paul ist der Wollust verfallen und ihm muss geholfen werden. Nun geht hin und ficket. Vermehret euch nicht, aber ficket.
Nun geht hin und ficket. Vermehret euch nicht, aber ficket.
Aber ficket. Ich bin auch, also schön fand ich besonders, ich bin auch Gott am Dienen dran. Das ist.
man hört eindeutig, dieses Kloster ist im Ruhrgebiet irgendwo. Ich bin am Dienen dran. Ihr seid doch schon länger am Dienen dran.
Ich bin schon richtig lange bin ich am Dienen dran. Das ist Wahnsinn. Mein Gott, Reini.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Alliterationen am Arsch mit dem gepflegten Pornodialog, der immer mal wiederkommt. Unerwartet.
Der immer mal wiederkommt. So wie Pater Claudius oder wie man ja auch gerade hieß. Meine Fresse, es ist wirklich... Reinhard, was haben wir uns da vor vielen Jahren in ein Hornissennetz gesetzt und haben nicht gewusst, was wir auslösen würden mit diesen Dialogen. Überhaupt erstaunlich, dass es immer wieder mal neue gibt.
Ja, es
das
ist
war
wenig,
auch
ist
definitiv
es
90er.
Ja, definitiv. Es ist weniger geworden und schwieriger, aber es gibt immer mal wieder welche.
Es gibt immer wieder Nachschub.
Und man muss sie noch, also häufig schneide ich die noch ein bisschen zusammen, weil viel in diesen Dialogen vor dem eigentlichen Ficken passiert ja auch nonverbal. Das sind so Blicke und so und dann werden die sehr lang. Aber die Message kommt rüber.
Ich würde sagen, die Message ist definitiv rübergekommen. Das war wirklich wunderschön.
Ja. Wie geht es dir?
Geht hin, ja, ich gehe hin und ficke. Nee, mir geht's gut. Ich habe die XXL-Nächte hinter mir. Ich bin insgesamt gut drauf, aber ich bin einfach müde ein bisschen so, weil ich habe jetzt auch Tourtermine noch gehabt direkt danach. Und jetzt habe ich mal ein paar Tage frei und versuche ein wenig durchzuatmen und ich hoffe, es wird mir gelingen.
Ist ja jetzt hingehen. Auch Feiertag.
Es Bald. Ist Feiertag, genau, es ist
also,
Feiertag.
Also wenn ihr das hier hört, war schon Feiertag, aber...
Der erste ist frei, ne? Ich bin ja nicht mehr an normale Feiertage, also dein Geburtstag ist frei in Nordrhein-Westfalen.
Ja, mein Geburtstag ist frei. Wie sich da zumindest in den ordentlichen Bundesländern, in den Gottesfürchtigen.
In den Gottesfürchtigen, da wo Reinhard noch gefürchtet wird. Ich bin ehrlich gesagt völlig abgekoppelt von Feiertagen durch meinen Job und dementsprechend habe ich früher natürlich, als ich gearbeitet habe oder in der Schule war, wusste ich jeden Feiertag dreimal auswendig, weil ich darauf hingearbeitet habe, dass es endlich vorbei ist.
Ich glaube, das geht fast jedem Selbstständigen so. Also bei mir ist das auch, ich weiß auch nie, also ich muss den Kalender gucken, um zu gucken, welcher Wochentag ist. Ne, weil nur weil Samstag oder Sonntag ist, heißt das ja nicht, dass du nicht arbeitest. Häufig sogar eher, dass du dann arbeitest. Also man hat ja eher mal einen unter der Woche einen Tag frei als am Wochenende.
Meinst du, dass diese Struktur, die wir haben, dieses Unregelmäßige ungesund für uns ist? Weil man sagt ja zum Beispiel, Schichtarbeit, hast du mir auch mal erzählt, ist ungesund für den Körper.
Ja, Schichtarbeit ist ungesund. Da liegt es aber daran, dass du deinen Schlafrhythmus und so komplett änderst. Ich glaube, so selbstständige Arbeit ohne jeglichen äußeren Druck, also ein bisschen Druck hat man ja immer, ne? Du hast irgendwie Termine für Live-Auftritte, habe ich auch.
Ein ganz
oder,
bisschen Druck habe ich schon.
Ja, nein. Ich meine strukturellen Druck, dass man irgendwie in einer bestimmten Zeit irgendwas tun muss und so. Aber deutlich, deutlich weniger als bei so einem 9-to-5-Job im Büro. Ich glaube, dieser mangelnde Druck kann, zumindest habe ich das aus eigener Erfahrung und von vielen anderen Selbstständigen gehört, kann sehr auf die Psyche gehen. dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass das Depressionen verursacht, aber in meinem Umfeld, das ich so kenne von Leuten, die selbstständig arbeiten und selber entscheiden können und müssen, wann sie arbeiten, bekomme ich das doch deutlich mehr mit. Und ich habe auch in meinem eigenen Verhalten gemerkt, als ich noch einen Job an der Uni hatte und Vorlesungen gehalten habe oder so, oder halt so 9-to-5 im Labor und so war leichter, sich, also zu wissen, ich bin dann da und dann arbeite ich halt.
Ich glaube, dass das Struktur einem gut tut.
So, das glaube ich auch.
Ja. Das, besonders wenn man selber nicht sehr strukturiert ist als Mensch und wenn einem von außen dann eine Struktur gegeben wird. Das Buch von Wolfgang Herrndorf, wo er über seine Krebserkrankung schreibt, heißt Arbeit und Struktur. Und da geht es hauptsächlich darum, dass er dieses Tagebuch schreibt, um wieder Struktur in sein mittlerweile völlig durch die Krebserkrankung unstrukturiertes Leben einzubringen. Hm. Und
also das kann man ja auch als Selbstständiger, kann man ja auch sich selbst eine Struktur auferlegen, ne? Und zu sagen, ich habe, was weiß ich, ich fange morgens um 9 an, setze ich mich an den Rechner und irgendwie spätestens ab 18 Uhr mache ich Feierabend und will nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben und mache den Laptop zu. Oder ich miete mir irgendwo, also es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie in so einen Coworking Space gehen oder so, wenn der Job das zulässt, dass man das dort macht, dass man halt diese Struktur sich selber schafft.
So, was hat Thomas Mann gemacht, ne? Der hat also... Ich meine, Schriftsteller sein ist ja eigentlich ein Job, der sehr wenig Struktur bietet, weil du schreibst halt, wenn du Ideen hast, normalerweise. Also Stephen King hat ja ein ganzes Buch über Schreiben geschrieben, das übrigens sehr empfehlenswert ist, wenn man schreiben möchte. Ich muss echt zugeben, dass ich den Titel jetzt nicht, heißt es über das Schreiben? Egal, jedenfalls ist es wirklich ein super Buch. Ihr findet, wenn ihr lest, wenn ihr googelt, Stephen King Tipps zum Schreiben. Und der hat ja einen unglaublichen Output. Und Thomas Mann zum Beispiel hat seine Arbeit, also der die Buddenbrooks geschrieben hat, für unsere ungebildeten Zuhörer. Ja. Nein, Entschuldigung, langweiliges Buch nebenbei. Thomas Mann hat nach Akkord geschrieben oder nach Uhr.
Ah.
Also wirklich, hat sich morgens um 8 hingesetzt und hat dann geschrieben. Und zwar durch. Bis 18 Uhr und dann war Feierabend. Ob ihm was einfiel oder nicht. Mit Mittagspause und Schläfchen. Und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn du das kannst.
Ja, aber also das Buch von Stephen King heißt übrigens Das Lesen, Das Leben und das Schreiben.
Das Leben und das Schreiben,
ja.
Genau.
Finde ich auch. Also ich würde sagen, also ich habe ja nicht so viel geschrieben wie du, wobei, warte mal, wie viele Bücher hast du geschrieben? Fünf. Bücher. Da komme ich nicht dran. Ich habe nur eins geschrieben.
Fast so viel wie Stephen King.
Ja.
In einem Jahr. Ungefähr so viel wie Stephen King in einem Jahr.
Ich finde das bei den großen Autoren auch mal krass, was die so an Durchsatz haben, auch wenn ich irgendwie...
Bei Stephen King wurde ja mal vermutet, er hätte ein Team, das das schreibt. Und dann hat er unter einem hat er ein Buch unter Pseudonym rausgebracht, um zu beweisen, dass es trotzdem Erfolg wird. Und es wurde trotzdem ein Erfolg.
Ja, ich weiß sogar, das Buch hieß Todesmarsch.
Das kann sein.
Richard Bachmann oder so?
Richard Bachmann, das ist das Synonym, genau. Richard Bachmann.
Ja. Ich würde sagen, dass sinnvoll schreiben kannst du nur, wenn du eine Idee hast, aber diese romantische Vorstellung, ich schreibe ein Buch und schreibe, wenn ich Ideen habe, schreibe ich sie runter, das funktioniert halt auch nicht zwingend. Ne? Also du musst dich schon disziplinieren und sagen, so, jetzt setze ich mich mal hin und denk nach.
Jetzt klobbe ich mir die Scheiße mal richtig rein. Ja, stimmt. Also genau so ist es. Wobei man sagen muss, dass wenn gar keine Muse da ist, wird's auch nichts.
Nee, dann wird's halt scheiße. Aber trotzdem sollte man das häufiger machen, sich hinsetzen und einfach mal was schreiben. Die Erfahrung habe ich zumindest auch bei der Doktorarbeit und so gemacht. Wenn du dich nicht hinsetzt und schreibst, scheißegal, im schlimmsten Fall schmeißt du die 5 Seiten, die du geschrieben hast, nachher weg. Aber wenn du nicht schreibst, dann wirst du nie fertig. Weil dann produzierst du nichts.
Genau, das funktioniert nicht. Bist du ein Prokrastinierer, Rein?
Ja, ganz hart. Ja, ne? Ganz hart. Ich habe immer ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe.
die Formulierung finde ich aber wirklich sehr schön. Die gefällt mir sehr gut.
Aber die trifft sehr gut, ne?
Ja, genau so ist es. Also man eiert so lange rum, bis man dann wirklich unter massiven Druck gerät. Ich bin aber, wie sagt man so schön, unter Druck entstehen Diamanten. Ja. Mir hilft das. Also ich kann dann besser, so absurd es auch ist.
Ja, ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass das kann eine Methode sein, wie man arbeitet. Das kann aber auch unglaublich belastend sein, wenn man die ganze Zeit immer Sachen vor sich her schiebt. Mir geht das zumindest so. Und es ist so bescheuert. Ich weiß das, mir ist das bewusst und ich mache es trotzdem. Dass ich Sachen vor mir her schiebe und die dann irgendwie doch irgendwie auf den letzten Drücker oder fast auf den letzten Drücker mache. Ich kann die Zeit vorher aber trotzdem nicht genießen. Weil ich immer so im Hinterkopf habe, das muss ich ja noch machen.
Das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Phänomen. Das habe ich genauso. Also ich kann dann auch... Ich weiß genau, scheiße, ich muss das noch. Und ich weiß es ja.
Ja.
Ne? Also, und trotzdem ist alles davon überschattet. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Hinkefüße meines Jobs. Also, dass die Arbeit nie endet. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, warum ich so gerne Kellner war. Kellner fand ich super. Klingt jetzt doof, weil viele Leute denken, was ist das für ein Scheißjob? Du bringst Leuten ihre Getränke. Du wirst sehr oft sehr herablassend behandelt. Besonders als Frau noch schlimmer als Mann. Also ich habe alles erlebt, weißt du, die Typen, die den Frauen hinterher pfeifen, an Arsch fassen, diese ganze Scheiße haben meine Kolleginnen da ertragen müssen. Und ich bin auch ein paar Mal sehr herablassend behandelt worden von Leuten. Aber trotzdem mochte ich den Job.
Ja, weil es so, also ich habe ja auch während meiner Studienzeit den ein oder anderen Nebenjob gemacht, ne, der mal anspruchsvoller, aber häufig halt auch nicht anspruchsvoll war. Und die nicht anspruchsvollen Sachen waren manchmal ganz schön. Also will ich nicht immer machen, aber fand ich also gelegentlich ganz gut. Also
ja, wobei man auch sagen muss, Kellnern zum Beispiel ist nicht, also das ist jetzt nicht wie Kartons zusammenkleben im Amazon-Lager oder so. Also nicht, dass das anspruchslos ist, aber es ist trotzdem so, das hat schon, du musst schon sehr auf Zack sein.
Du, wenn du musst dabei Kellner sein, aber trotzdem ist es halt.
Es ist nicht intellektuell fordernd.
Nee, genau. Ende, aber genau solche Aufgaben hatte ich auch. Also unter anderem, ich habe als Nebenjob, also ich habe mehrere Nebenjobs gemacht während des Studiums und einer davon war bei der Kraftwerk-Simulator-Gesellschaft. Die sitzen in Essen-Kupferdreh. Das sind so, also da wird oder wurde früher, ich glaube jetzt immer noch, Kraftwerkpersonal für die deutschen AKWs, die es jetzt nicht mehr gibt, aber mittlerweile wird da für andere AKWs geschult oder auch für andere Kraftwerke, wird das Personal geschult und ich habe da in der Softwareabteilung gearbeitet und hatte mal eine Aufgabe, die sehr stupide war, bei der du aber trotzdem unglaublich aufmerksam sein musstest. Und zwar mussten wir in so Signalschaltplänen Signale zurückverfolgen, wo die in der Software langlaufen und dann auch gucken, dass das richtige Signal am richtigen Endpunkt landet, weil sonst läuft die Simulation nicht und so. Und diese Signale, das sind halt Hunderte und die sind kodiert in so einer, ich weiß nicht mehr, was das war, 9- oder 10-stelligen Zahlen-Buchstaben-Kombination.
Oh Gott.
Und dann wälzt du wirklich so riesige Ordner und gehst da durch und guckst, wo das Signal nachher landet und so und ob das alles in der Software richtig abgebildet ist. Also du vergleichst die Pläne. Das ist sehr stupide, dabei kannst du Hörspiele hören oder so, aber du musst trotzdem verdammt aufmerksam sein.
Ich hatte das mal während des Studiums Daten eintragen von psychologischen Experimenten.
Ah, auch sehr schön.
Und besonders bei so Sachen, die so... da wird's dann richtig öde, wenn es so Binärsachen sind, so 0 und 1. Weißt du, ein Kandidat hat 1 geantwortet, Kandidat hat 0 geantwortet. Und dann hast du Blöcke mit Tausenden von, also sagen wir mal, wir hatten dann irgendwie 300 Studenten befragt. Jeder hatte 180 Fragen gestellt bekommen. Ja. Kannst du mal hochrechnen. Also bei 300 sind 1800 sind 5400 Eintragungen, die du dann machen musst. In SPSS 11 damals, glaube ich. Noch.
Das wird heute ein Computer machen, ne?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass selbst da damals das...
Waren die auf Papier ausgedruckt?
Genau, die waren auf Papier ausgedruckt. Genau, also das wäre auch Quatsch. Heute würdest du die Leute halt an den Laptop setzen und dann würde natürlich die Software das direkt einfach, weißt du würdest die Fragen digital stellen, nicht über einen Block. Aber vor 15 Jahren, wir hatten noch einen Block. Ja. Da musste ich halt hinsetzen und 5400 Mal 0 oder 1 tippen. Und spätestens beim 2000. Mal sitzt du da einfach nur so, das ist wirklich, das ist extrem dämlich. Also extrem dämlich.
Ja,
aber
das waren halt damals so die Studentenjobs, ne? Die man so gemacht hat. Wenn man nicht irgendwie an der Tanke gearbeitet hat oder gekellnert hat. So die klassischen Hilfsarbeiten an der Uni.
Ja, und war auch okay. Ich habe dir immer erzählt, dass ich hatte das Problem, ich war zwischen zwei Professoren gefangen, die sich gehasst haben. Und ich meine gehasst.
Ich glaube, eine davon habe ich kennengelernt vorgestern.
Nein, das war nicht Susanne. Nein, okay.
Schöne Grüße übrigens. Ich fand
schöne Grüße, die Frau, die mir meine Diplomarbeit, nennen wir es mal zumindest, nicht erleichtert hat. Also die hat es schon. Ich habe gedacht, ja,
Mensch. Die wirkte sehr nett.
Die ist total nett, aber ihre Kinder haben, weißt du, sogar über meine Bücher in der Schule Referate gehalten und so. Ich dachte, naja, gut, die wird schon da nicht so genau drauf gucken, was ich da schreibe.
Ja, ja.
Und dann kriegte ich meine erste Korrektur von ihr zurück und habe so gedacht, okay, ich bin gefickt, das ist vorbei. Das wird hier nichts mehr. Das ist durch.
Ja, die war bei unserer Minkorrekt Live-Show in Bremen am Wochenende. Witzigerweise war in der gleichen Vorstellung auch noch deine Musiklehrerin aus der 6. Klasse. Ich habe mich gefragt, was machen die alle in Bremen?
Die sind alle geflohen in die Hansestadt. Keine Ahnung, also die habe ich auch wiedererkannt. Das war meine Musiklehrerin aus der 7. Klasse, weil der hat nicht, Namen weißt du nicht, ne?
Nee, Namen weiß ich nicht mehr.
Muss ich leider sagen, weiß ich auch nicht mehr. Aber bei der hatte ich Trommelkurs.
Oh.
Und dann habe ich einmal eine der Trommeln kaputt gehauen und musste den Trommelkurs unehrenhaft verlassen.
Das ist auch schön. Ich musste den Trommelkurs unehrenhaft verlassen.
Leider, meine große Karriere als Welttrommler hat sich nie. Hast du eigentlich jemals ein Instrument gespielt, Raini?
Ich habe in der Grundschule Blockflöte spielen gelernt. Der Klassiker, das Folterinstrument der Boomer-Generation. Da musste jeder
niemand,
Blockflöte.
Niemand hat es durchgespielt. Niemand. Also weißt du, nach der Schule endete es sofort.
Also diese kleinen Blockflöten, also diese, ich weiß nicht, welche Tonart oder so das ist, die klingen immer scheiße. Es gibt ja auch so Bass-Blockflöten, so große, alt, irgendwas, die klingen dann zumindest ein Ticken schöner, aber diese kleinen, fiepsigen Scheißdinger, immer schlimm. Also wirklich immer schlimm. Und ansonsten habe ich privat, ansonsten habe ich später noch ein bisschen Klavierspielen mal so hobbymäßig gemacht.
Stimmt, da hast du ja, aber wo befinden wir uns da gerade?
Nicht gut, ich habe es sehr schleifen lassen. Und,
das ist ja sehr, also aber kann man, ich finde, man kann es ja auch nicht, also ich nehme dir sowieso nichts übel, aber ich meine damit, irgendwie, wenn man ehrlich ist, wer macht sowas dann schon? Wer lernt mit 40 dann noch Klavier? So?
Ah, das sind gar nicht mal so wenige, glaube ich. Aber es ist halt schwer, ne? Weil du als Jugendlicher oder als Kind deutlich, deutlich schneller lernst und das schneller irgendwie in dein Muskelgedächtnis und generell, also Kinder lernen halt so viel schneller, das ist krass.
Gut, die sind Lernmaschinen im weitesten Sinne, die müssen ja auch lernen. Ne? Und
yeah.
Das Gleiche ist aber auch mit Reaktionen. Das kannst du zum Beispiel, es gab früher, wie hieß der, Fatality, ich weiß nicht mehr genau. Es gab einen sehr bekannten Quake 3 Arena-Spieler. Und ja. der war übergöttlich, der war einfach nicht zu schlagen, der Typ so. Der hat seine Karriere aber an einem gewissen Alter an den Nagel gehängt, weil der gesagt hat, ich kann mit jungen Spielern nicht mehr mithalten.
Ja, ist jetzt immer noch so, ne? Wenn du die E-Sports anguckst, ab einem gewissen Alter ist Ende.
Krass eigentlich, ne? Aber es geht, ja, vielleicht bei manchen Strategiespielen würde ich sagen, geht's vielleicht sogar noch, oder?
Ja, warum?
Obwohl selbst StarCraft, ich habe einmal so Profi-StarCraft-Spieler gesehen.
Ja,
das ist halt auch so irgendwelche so Koreaner, die so, wo du so denkst, die gucken gar nicht mehr auf den Bildschirm, die hauen einfach nur irgendwelche absurden Tastenkombinationen rein, als wenn die programmieren würden. Denkst du, was ist das denn?
Du hast auch das Gefühl, die brauchen keine Maus mehr. Hast du so ein, also ein Profispiel kann dann auch nach 3 Minuten gefühlt vorbei sein, ne? Du guckst nur so und denkst so, was? Was?
Was? Ich weiß gar nicht, was die da gerade gemacht haben. Sekunde mal, was? Ja. Und das stimmt, das ist sehr krass. Besonders bei Profi StarCraft und so, das sind krasse Leute, die es ernst meinen.
Hast du mal irgendein Instrument gespielt oder gelernt oder angefangen? Du kommst aus so einem Bildungsbürgerhaushalt.
Nee, mein Opa war der einzig Musikalische in der Familie. Mein Vater ist auch überhaupt nicht musikalisch, du weißt, wie ich singe, ich habe auch kein Gespür dafür. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Ja. Ich habe wirklich gar kein Gespür dafür. Und endete meine Karriere als großer Saxophonist auch nach wenigen Minuten, weil mein Vater sagte, komm, ich gebe dir Geld, wenn du damit aufhörst. Das ist ja einfach ganz fürchterlich, das will wirklich keiner. Das. Aber ich glaube, dass das geil sein kann, aber ich komme einfach nicht aus so einem
Background.
Ich komme halt einfach nicht aus dem Background, dass ich das Durchhaltevermögen habe, sowas durchzuziehen. Habe ich einfach nicht. Ich habe es einfach nicht. Ist mir nicht gegeben.
Ja, ich überlege gerade. Also ich habe es ja in der Hinsicht auch nicht. Ich habe auch nicht ausreichend geübt, um dann irgendwann sinnvoll wirklich gut was spielen zu können. Aber ich habe es immer wieder vor, weil es eigentlich echt schön ist. Also ich höre zum Beispiel bei, wenn ich arbeite, höre ich immer Musik nebenbei.
Ich auch, ja.
Allerdings höre ich, also meistens, weil ich halt irgendwas Kreatives mache, also sei es jetzt irgendwie was schreiben oder eine Podcast-Folge Minkorrekt vorbereiten oder so, meistens irgendwas ohne Text, weil ich kann nichts mit Text hören und nebenbei was schreiben oder lesen.
Nee, das kann ich auch nicht so gut. Ich habe auch angefangen, so Meditationsmucke dann beim Schreiben zu hören. Früher habe ich richtig Musik gehört. Mhm. Zum Beispiel mein drittes Buch habe ich komplett bei Alben von Paolo Nutini geschrieben. So ein schottisch-englischer Singer-Songwriter. Und dann konnte ich das aber nicht mehr irgendwie. Und dann habe ich das gestresst. So.
Ja. Also ich höre meistens die Playlist Peaceful Piano. Also es ist einfach so Klaviermusik.
Peaceful Piano ist gut. Ja. Peaceful Piano ist gut.
Die ist super. Im Hintergrund tolle Playlist. Einfach auf random stellen und dann ist gut.
Genau, und da kommt man dann gut, da kommt man gut zu Rande dann mit, ja, finde ich so. Das hilft mir. Und völlige Stille hilft mir nicht.
Nee, genau, geht mir nicht genauso. Da bin ich irgendwie dann doch zu, also ich will dann irgendwas nebenbei hören, aber so, was weiß ich, Musik, die ich sonst so höre, geht halt auch nicht. Ne? Also selbst wenn
nee, deine Brüllmusik, die geht wirklich nicht.
Nee, aber auch irgendwas anderes. Also nix, wo Text drin ist. Selbst wenn du die Texte nur halb verstehst, stört das schon, finde ich zumindest. Und es gab mal wissenschaftliche Studien dazu, dass das eigentlich so ist, dass Musik dir beim Arbeiten nicht hilft, sondern du immer besser bist, zumindest in den Studien, wenn die Leute Aufgaben lösen müssen, wenn sie keine Musik hören. Unabhängig davon, welche Musik. Ne? Also auch nicht Ende hier Mozart macht schlau oder so, ist auch Bullshit.
Mozart macht schlau. Aber ist das am Ende nicht auch individuell, was jeder kann oder nicht kann?
Nee, also zumindest die
Studie. Also es ist einfach ermittelt worden, dass
genau,
das
also
so
wir,
ist.
Wir hatten das mal, das ist aber schon Jahre her, im Podcast hatte ich mal eine Studie dazu und da kam tatsächlich raus, dass Musik eigentlich immer kontraproduktiv ist. Aber ich höre trotzdem auch immer Musik dabei, weil ich das irgendwie mag.
Mir, also für mich, mir hilft das. Das habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber Arbeiten ist ja, also bei dem Fall zum Beispiel, was ich mache, das ist ja dann Kreativjob, Schreiben, so, das ist jetzt nicht, also ich glaube, bei den Zahlen eintragen damals, da war ich, wahrscheinlich habe ich viele Studien, die in der Psychologie an der Uni Osnabrück beschlossen wurden, einfach verkackt. weil ich irgendwann einfach aufgegeben habe, weil mich zu Tode gelangweilt. Ich bin auch in monotonen, es gibt ja auch Menschen, die sind monotonen Aufgaben gut, ich bin es überhaupt nicht. Ich merke das immer beim Autofahren, ich neige zu den Leuten, die wegnicken.
Oh, das ist schlecht. Also Sekundenschlaf ist echt, also Sekundenschlaf.
Habe ich ein großes Problem mit Sekundenschlaf. Ja, es ist wirklich scheiße und habe ich eine Tendenz zu Sekundenschlaf, so ist mir wirklich schon ein paar Mal passiert und ja, was willst du machen, ne? Also.
Ja,
meine Ruhezeiten immer einhalten. Und wir hatten zum Beispiel, habe ich auch schon mal erzählt, wir hatten einen Fahrer bei uns in der Gruppe, der ist immer zu Partys gefahren, der hat uns mal nach Frankreich gefahren. 10 Stunden hin, Iron Maiden Konzert, 10 Stunden zurück. Falk, der Unschlafbare. Der hat einfach, der wie eine Maschine, der konnte das abschalten. Ich weiß nicht, wie das geht. Der musste einfach nicht schlafen. Der hat da einmal so kurz an einer Raststätte eine Zigarette geraucht, ist weitergefahren. Vielleicht auch ein massives Kokainproblem, wir wissen es alle nicht. Ich glaube nicht. Ich will jetzt nichts unterstellen, auf keinen Fall. Nee, der war sehr.
Ich werde beim Autofahren auch selten müde. Ich werde als Beifahrer immer super schnell müde, wenn ich nichts zu tun habe.
Wenn Problem ist, ich kann nicht schlafen auf dem Beifahrersitz. Überhaupt nicht. Ich bin Seitenschläfer. Ich bin ja Seitenschläfer. Ich muss auf der Seite schlafen. Hast du mal versucht, während du den Gurt noch trägst, dich auf einem Frontalsitz seitlich zu drehen? So sind Autos einfach nicht gebaut.
Ja, das habe ich auch mal probiert. Ich habe mal versucht, im Auto zu pennen auf so einem Sitz. Das geht einfach nicht. Also nicht, wenn man so seitlich. Also du musst dich zurücklehnen und irgendwie versuchen, so zu pennen.
Waren das noch schöne Zeiten, als man früher noch keine Sicherheitsvorkehrungen hatte und man zum Beispiel noch im fahrenden Wohnmobil hinten im Bett liegen und pennen durfte? Darf man eigentlich in einem fahrenden Tourbus bei so großen Künstlern, so ja, Metallica pennt ja nicht mehr im Tourbus, aber sowas Mittleres, so tausender Hallenspieler,
so?
Dürfen die im Nightliner schlafen, während der Tourbus fährt? Wahrscheinlich rechtlich nicht. So wie ich Deutschland kenne, wahrscheinlich müssen in ganz Europa ist es erlaubt. Weißt du, in Rumänien darfst du wahrscheinlich sogar vorne auf dem Schoß vom Busfahrer sitzen, aber in Deutschland müssen alle Sitzposition einnehmen und sich anschnallen, wenn man fährt. Was ja richtig ist. Also es ist ja, ich musste letztens noch jemandem, der sich nie anschnallt, ein paar Videos zeigen, was passiert, wenn man sich nicht anschnallt.
Ernsthaft?
Und da bin ich dann schon sehr deutsch.
Ja, aber ey, sich im Auto nicht anschnallen ist auch einfach dumm. Das ist einfach, also. Nee, das macht,
ja, es gibt Länder, wo, in Südamerika zum Beispiel, gibt es Länder, wo man sich nur vorne anschnallen muss.
Ich weiß, ich war in Mexiko unterwegs, ich war froh, wenn das Auto einen Gurt hatte. der noch funktionstüchtig war.
Ja, in Kuba gab es das auch nicht, aber in Kuba gab es den Grund dafür, warum es keine Gurte gab, war die Mangellage.
Und die Autos waren zu alt, ne?
Genau, die Autos waren zu alt und es gab einfach keinen Nachschub an Teilen. So, und Gurte gab es einfach nicht genug, also wurden sie dann, das ist das Geile. Bei Kuba wird alles, was nicht verfügbar ist, einfach per Gesetz als unnötig erklärt. Das sagen wir dann so, ja, Gurte kriegen wir nicht mehr nachgeliefert aus Amerika. Ja gut, dann schaffen wir einfach Gurt ab.
Gurtpflicht brauchen wir nicht. Ich habe gerade mal gegoogelt, während der Fahrt ist in der EU, also nicht nur Deutschland, sondern tatsächlich in der EU, ein Aufenthalt im Bett nicht zulässig.
Also du darfst im Nightliner nicht pennen, während er fährt?
Nee, du darfst im Nightliner nicht pennen, während er fährt.
Das ist natürlich, das macht irgendwie den Sinn eines Nightliners dann auch irgendwie wiederum, oder?
Ach, geht. Also geht, du fährst halt irgendwo hin, kommst an der Halle, ja, wobei, dann kannst du auch im Hotel pennen, ne? Hast recht.
Genau.
Das ist eigentlich totaler Quatsch.
Der Nightliner dient ja dazu, dass du nun mal schlafen kannst, während er unterwegs ist und du ankommst und dann genau wie der. Das finde ich eigentlich schade, dass das so völlig in die Vergessenheit geraten ist. In meiner Kindheit sind wir ein, zweimal mit Schlafwagen gereist.
Oh, mit der Bahn, ne? Das gibt's noch, aber versuch da mal einen Platz zu kriegen. Vor allem einen Platz nicht in so einer Achterkabine oder so. Ich habe, als Sonka bei Wien gewohnt hat, wollte ich häufiger mit dem Zug, habe ich mir gedacht, komm, nimmst einen Nachtzug, schön Kabine, Pens. Ne, die Fahrt mit dem Zug sind ja irgendwie 10 Stunden, fährst über Nacht, kommst morgens an und bist ausgeruht und alles ist top. Kannst ein halbes Jahr vorher versuchen zu buchen, kannst knicken. Entweder die sind ausgebucht oder die fahren nicht. Eins von beiden. Okay.
Also Deutsche Bahn, Klassiker, so gesehen. Ausgebucht oder fährt nicht. Ja, aber wie gibt es da so einen hohen Bedarf nach? Also es wird doch nicht so schwer sein, diese Dinger zu bauen und anzubieten, wenn viele Leute das haben wollen.
Ich denke, es lohnt sich für die Bahn einfach nicht. Weil
weil du nicht genug Leute da reinkriegst.
Ja, oder? Wahrscheinlich. Also soweit ich das mitbekommen habe, also früher gab es davon mehr. Die wurden sukzessive nach und nach abgeschafft. Also ich weiß gar nicht, es gab ja früher auch den Autozug. Gibt's den noch?
Bisschen peinliche Frage. Was ist der Autozug?
Der Autozug, es gab einzelne Bahnhöfe. Einer davon war, glaube ich, zum Beispiel in Dortmund. Da gibt's dann.
Wo man den Wagen aus Auto,
genau,
auf den Zug
genau,
leiten
da
kann.
Gibt's, ne? Da gibt's
das dann, gibt's noch in Sylt und so. Das gibt's auf jeden Fall noch.
Ja, Autozug. Aber nicht nur für kurze Strecken, sondern so für lange Strecken. Dass du mit dem Zug dann in die Schweiz fährst aus dem Ruhrgebiet oder so.
Eigentlich auch nicht uncool, ne?
Nee, eigentlich auch ganz gut. Ich erinnere mich noch dran, als...
Und ökobilanztechnisch ist die Bahn doch immer noch relativ gut, oder?
Ja, also auf jeden Fall besser, als wenn da jeder einzeln mit dem Auto runterbrettert, ne? Also ich weiß noch, dass ich mit dem Autozug oder Autoreisezug oder wie auch immer das Ding hieß, wollte ich kurz nach dem Abi mit einem Freund eigentlich an die deutsche Grenze fahren, also zu den Alpen, weil wir gesagt haben, lass uns da mit dem Autozug runter, dann können wir irgendwie von da aus mit dem Auto weiter irgendwie Mittelmeer und da ein bisschen rumfahren. Wir haben uns das angeguckt. Das war so teuer, also das war wirklich einfach so unglaublich teuer, dass wir gesagt haben, ja komm, scheiß drauf, dann fahren wir einfach direkt mit dem Auto da runter. Also es hat sich einfach nicht gelohnt, war einfach für einen Arsch.
Ja, super, aber hast du mal überlegt, wie eine transsibirische Eisenbahn, das würde mich ja theoretisch auch mal reizen. Also, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es geil ist oder einfach nur fürchterlich.
Weil
ich glaube, es ist luxusartig mittlerweile, oder?
Ja, es gibt ja auch, du kannst ja auch den Orient Express kannst ja auch fahren. Da kostet dann, da habe ich mich letztens noch mit einer Freundin drüber unterhalten, weil die überlegt hatte, sowas zu machen, weil sie das irgendwie so, ne, romantisiert, so Orient Express, oh, könnte bestimmt geil sein, hat sich das angeguckt und meinte, du zahlst pro Person irgendwie für eine Reise, die ein paar Tage geht, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es waren, zahlst du pro Person 10.000 Euro.
Puh.
Ja, ist dann auch so Luxus und so, aber wenn du dann überlegst so, 10.000 Euro, da kann ich auch anders Urlaub mitmachen.
Ja, da musst du wirklich schon Bahnimpressionario sein, damit du sagst, ich möchte gerne Rumpel die Pumpel haben für 7 Tage für 10.000 Euro, weil für 10.000 Euro kannst du wirklich mal ganz entspannt auf die Malediven oder so fliegen und da einen absoluten Bombenurlaub haben. Also das ist ein bisschen zu teuer, ne?
Ich glaube, ich habe noch nie, also ich überlege gerade, ob ich für Urlaub mal richtig viel Geld ausgegeben habe. Ich glaube, der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, war meine Hochzeitsreise in die USA.
Ich würde dir empfehlen, das mal zu tun, ehrlich gesagt, weil das ist das Einzige, wofür das ich viel Geld ausgebe.
Also wenn man das Geld hat, lohnt sich das, ne? Also, weil Erlebnisse, also man hat von Erlebnissen ja irgendwie mehr als von Dingen.
Aber du hast das Geld ja. Also,
ja, um Urlaub zu machen schon. Ich werde auch Ende des Monats mit meiner liebsten Frau eine Woche Urlaub machen, weil die noch Resturlaub fürs Jahr aufbrauchen muss. Und
noch Resturlaub, der deutsche Resturlaub. Ach, schön, ich habe noch 5 Pfund Resturlaub. Ich habe hier noch ein bisschen Resturlaub da. Mega. Schmeckt auch wie von gestern, der Resturlaub. Ja,
wir werden wahrscheinlich nach Island für eine Woche gehen.
Und das ist mutig, glaube ich, zur Jahreszeit, weil da ist, glaube ich, sehr kalt gerade, ne?
Ja, da ist sehr kalt. Da ist sehr kalt. Und da ist auch sehr dunkel und so, aber gucken wir mal. Wird bestimmt trotzdem schön.
Da ist sehr kalt, da ist sehr dunkel. Ja, aber trotzdem schön. Island schön.
Ich bin mal gespannt. Also da gibt es ja viel Natur und so, ne? Ich weiß nicht, was man da.
Mal gucken, was man eigentlich nichts anderes als eigentlich nur Natur rein. Also. Du sollst dich schon mal auf Sex mit einem Elch vorbereiten. Nein, Island ist, glaube ich, unglaublich. Ich habe mein lieber Freund Rurik Kislason hat mir ja immer unglaublich viel von Island erzählt und ist ja vielleicht der bekannteste Isländer in Deutschland. Gibt auch nicht so viele. Es gibt Björk.
Es gibt generell nicht so viele Isländer. Das
es gibt nicht so viele Isländer. Ich habe ihn auch mal gefragt, weil die meisten Fußballer sind ja nun mal, das kann man wirklich mit Verlaub sagen, arrogante, hohle Fotzen, die nie was gelernt haben. Und er ist wirklich ein gebildeter, 10 Sprachen sprechender, Instrumente spielender Alleskönner. Und er sagte, ja, Arschloch sein in Island ist doof, weil alle kennen dich. Alle. Alle Isländer, wirklich jeder Isländer kennt Rurik Gislason. Weil es gibt auch nur 230.000. Das ist echt, so, als wäre Gelsenkirchen.
Es sind 370.000.
370.000, ja, dann haben sie viel gebumst in letzter Zeit. Dann war Rurik dunkel, wieder ne? viel da. Nee, Rurik war wieder viel da wahrscheinlich. Er ist ja sehr, er lässt es sich gut gehen, würde meine Oma sagen. Er lässt es sich gut gehen. Island ist schon, lohnt sich schon, kann man schon. Wie sagen wir, wir Urlauber, Island kann man machen, glaube ich.
Kann man machen. Ist das eigentlich schon am Polarkreis oder ist der noch ein Stück höher?
Boah, Island ist schon scheiße oben, ey.
Da geht. Also ich hatte mir das angeguckt und war überrascht. Also wir waren ja mit unserer kleinen Rallye unterwegs zum Nordkap und das ist nochmal ein gutes Stück weiter. Also
ihr seid weiter im Norden gewesen als
ja,
aber ihr seid doch, seid ihr nicht abgekackt davor?
Also. Nein, wir sind auf dem Rückweg. Wir sind auf dem Rückweg, hat uns Corona eingeholt. 300 Kilometer nördlich von Helsinki.
Ich erinnere mich Corona noch dran. Diese ganze Rallye-Tour war nicht so ganz durchdacht, würde mein Vater jetzt sagen.
Die lief gut. Aber da waren wir auf jeden Fall hinterm Polarkreis und.
Die lief gut. Die lief gut.
Was denn?
Ja, ungefähr so wie die Russland-Offensive der Nazis. Das lief wirklich gut.
Vergleichst du gerade meinen Urlaub mit einem Angriffskrieg der Nationalsozialisten?
Also, die Opferzahl war ähnlich, wir waren völlig im Arsch.
Oh, bitte. Ja.
Nein, also natürlich, es lief gut, es war eine schöne Zeit, ihr wart gut drauf.
Ich habe gerade geguckt, also. Island liegt noch unterm Polarkreis.
Es lief gut, oh mein Gott. Also, es lief alles, aber gut lief es nicht.
Hallo, ich war im Dorf vom Weihnachtsmann. Ich habe dir sogar eine Karte geschrieben, aber die ist nie angekommen, weil der Weihnachtsmann dich hasst. Weil er in deine Seele gucken kann und weiß, dass du es nicht verdient hast.
Das ist ja der Weihnachtsmann hasst mich, das stimmt. Ich hab Beef mit dem Weihnachtsmann.
Freust du dich auf die Weihnachtszeit? Also die steht ja jetzt, der Winter steht ja vor der Tür, ne? Und jetzt ist erstmal Halloween, das Fest, das wir irgendwie jetzt dann doch auch in Deutschland feiern. Aber damit wird ja auch im Grunde schon so ein bisschen die Weihnachtszeit eingeläutet. Bist du jemand, der die Weihnachtszeit mag?
Ob ich die Weihnachtszeit einläute? Ich weiß es nicht, Reinhard. Das ist eine schwere Frage, muss ich zugeben. Also ja, die Weihnachtszeit meiner frühen Kindheit mag ich. Als meine Großeltern noch lebten. Sowas, das fehlt mir. Das hätte ich gerne nochmal. Aber
ja.
Die jetzige Weihnachtszeit als Erwachsener, weiß ich nicht.
Oh, ich muss sagen, ich mag die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr so. Also von Weihnachten.
Ja, ich mag die Zeit auch, aber nicht wegen Weihnachten, sondern ich mag die Zeit, weil das die Zeit ist, wo mir niemand auf die Nüsse geht. Weil
ja,
mein Job ist an Weihnachten halt einfach mal endlich Ruhe. So. Da meldet sich wirklich keiner an Weihnachten. Das ist das Schöne, weil wirklich an Weihnachten, selbst in meiner Branche, in der immer Betriebsamkeit herrscht, endlich mal keine Betriebskrankheit
genau,
herrscht.
Das, und zwar ist das bei allen. An Weihnachten ist einfach in den meisten Branchen nicht viel los. Es ist einfach, alle machen irgendwie Pause. Zumindest hier in unserem Kulturkreis kommt es ein bisschen zu Ruhe. Und es ist irgendwie, ja, niemand stresst sich. Ich mag die Zeit. Also ich finde das ganz schön, dann irgendwie, weiß nicht, wenn man mal den Fernseher anmacht, laufen die gleichen Filme wie jedes Jahr. Es ist irgendwie, draußen ist kalt, man wickelt sich in eine Decke, setzt sich auf die Couch, nimmt sich einen Kaffee oder einen Kakao.
Ja, die richtige Kackzeit kommt ja dann genau da drauf. Dann kommt die Kackzeit, die keiner braucht.
Was denn, so Januar, Februar oder was?
Januar, Februar, die absolute Kackzeit, weißt du, die einfach Kacke ist. Ist einfach Kacke, die Zeit. Besonders der Februar und der März sind ja nur Kacke. Wetter ist Kacke. Ich bin kein Wintersportler. Diese Leute habe ich immer gehasst. Ah, im Februar endlich zum Après-Ski nach Ischgl oder so eine Scheiße.
Warst du mal Skifahren?
Ein einziges Mal in Jochkrim mit 12 Jahren.
Ich noch nie.
Ich glaub mir, du hast nichts verpasst. Es war fürchterlich. Ich weiß noch, wie unser Sportlehrer darüber referierte, dass ich ja dass ich in der Geschichte unserer Schule ja noch nie jemand ernsthaft verletzt hat. In dieser Klassenfahrt nach Jochkrim und plötzlich flog im Hintergrund ein dickes Mädchen namens Nicole über so einen Hügel aus Schnee und landete gegen einen Baum. Und eine Stunde später war der Rettungshelikopter da. Also auch das durften wir miterleben. Sie hat aber überlebt. Es geht ihr gut. Es geht ihr gut.
Jochkrim habe ich noch nie gehört. Wo ist denn
ja,
das?
Ja, irgendwo in den Alpen und das da runterfahren. Weißt du, für mich war ja auch, ich habe ja meine Schulzeit und meine Mitschüler. Was heißt, ich habe meine Mitschüler gehasst? Sie haben mich gehasst, deswegen war es für mich keine schöne Zeit. Und ich konnte mich auf sowas nie freuen. Wenn du gemobbt wirst, gibt es kaum was Schlimmeres als zum Beispiel Klassenfahrten.
Ja, das stimmt.
Weil dann losen die Leute untereinander aus, wer dich in sein Zimmer nehmen muss.
Ja.
Und das ist echt entwürdigend. So, also weißt du, wenn du merkst, du bist so der Junge, mit den einfach keiner will. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass das immer so war. Oder auch, dass da meine Tür zugeklebt war mit Klebeband und ich nicht rauskam zum Mittagessen und da drin saß und so. Und das war, ich habe da überhaupt keine geilen Erinnerungen dran. Also was andere geile Erinnerungen an Klassenfahrten haben, war bei mir immer so, hoffentlich ist es vorbei oder ich muss nicht hin. Und besonders dort war es schlimm. Also das weiß ich noch, dass das super erniedrigend und frustrierend war.
Naja. Mir, also wenn Leute so von der geilen Zeit damals und so sprechen, geht mir das immer so, wenn Leute irgendwie von ihrem Studium erzählen, so die 20er, wo sie nur Party gemacht haben, bla bla bla, und beim Studium ja so viel Zeit hatten, da denke ich immer nur, was zur Hölle, ich hatte keine Zeit dafür, ich habe Hausaufgaben gemacht.
Ja gut, aber du hast auch eine von den Sachen studiert, wo man Hausaufgaben macht.
Ja, also, aber trotzdem, also... Ja, war schon irgendwie eine schöne Zeit und so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie die Zeit, also die jungen 20er oder so, dass das die beste Zeit meines Lebens war. War irgendwie.
Das Studium war schon sehr cool bei mir.
Echt?
Also Studium war super.
Das kann ich so nicht sagen. Also ja, war schon irgendwie ganz gut, aber war jetzt nicht die beste Zeit. Also, weiß ich nicht, viel gearbeitet, viel in der Uni gesessen, sich durchgehend dumm gefühlt, weil man nichts verstanden hat. Und dann irgendwie. Ja, auch keine Kohle für irgendwas gehabt, um mal irgendwas zu unternehmen und so. Und wenn, dann keine Zeit. Weiß nicht, da sind so... Also
ich glaube, da ist wirklich Mathe, Physik und Chemie ist da aber auch ganz hinten bei der Nummer. Also das, ich habe eine Freundin gehabt, die ist dann nachher, das ist irgendwie das... Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dumm ist, aber wenn du dich durch ein Mathestudium gebissen hast, dann wirklich Lehrer werden, willst du das dann wirklich? Also wenn du Mathematiker bist, dann hast du nun wirklich viele Verwendungsmöglichkeiten. Möchtest du dann wirklich vor 30 Leuten stehen, die dich hassen?
Ja.
Also Mathestudium damals, ich weiß noch genau, eine Freundin von mir aus der Schule, die ich wirklich mochte auch, die war weg. Also wir waren dann alle am Studieren, erst in Dortmund, und alle trafen sich immer noch so die alte Clique, noch trinken und ins Lambic in Gelsenkirchen und so, nochmal ein Likörschnäpschen, bis 3 Uhr morgens besoffen und so, ah, scheiß auf die Uni morgen. Und die war weg. Die hatte Hausarbeiten 4 Tage die Woche. Das gab's halt im Germanistikstudium nicht, Hausarbeiten. Und selbst wenn, dann hat man da irgendwas zusammengeklaubt oder irgendeine Scheiße erzählt, wen hat's gejuckt, so, weißt du. Aber Mathe, Chemie und Physik sind, glaube ich, schon so Sachen, das studiert man entweder richtig oder gar nicht. Ähnlich wie Medizin auch. Medizin sind die ersten 2 Semester noch, dass die Leute noch halbwegs gehen. Dann kommt die Zeit vor dem Physikum. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Gedeon, der hat das damals studiert. Ich weiß noch, wie der sogar, der wollte dann immer noch auf Partys kommen und hatte sein Lernbuch dabei. Weißt du, wir alle so, Alter, mach die Bong an jetzt.
Hier. Aber der ist so, wenigstens noch zur Party hingegangen.
Ja, er ist zur Party hingegangen. Aber werde ich nie vergessen, wie der da echt, wir saßen da so mit 30 Leuten in seiner WG-Wohnung. Alle bratzebreit, der erste fing an zu kotzen und er saß da mit seinem Buch in der Ecke und ich so, ja, ich weiß nicht, ob du so richtig Spaß hast hier, also es tat mir echt ein bisschen leid.
Ja, da ist man wahrscheinlich, beim Studium ist man ja das erste Mal dann so richtig auf sich alleine gestellt, wo man sagen muss, na, du bist selbst dafür verantwortlich, ob du das machst oder nicht. Ne? Du musst halt nicht zur Vorlesung hingehen, du musst keine Übungsaufgaben machen, aber wenn du nicht machst, dann schaffst du dein Studium halt auch nicht. Ne? Dann,
genau.
Dann ist halt, da ist halt Pech gehabt.
Ja, ist halt Pech gehabt, du dummer Sau. Ja, also ich habe mein Studium genossen, das war definitiv die beste Zeit, weil ich auch das Gefühl hatte, es war das erste Mal, dass mein, Intellekt ist der falsche Begriff. Das klingt so, als wäre ich jetzt super schlau, das bin ich nicht, ich bin kein Idiot.
Das
so,
musst du nicht sagen, das wissen wir alle.
Danke, Reini. danke. Dass meine Art, mein Humor,
ja.
Mein ganzes Verhalten auf ein Echo getroffen ist und besonders in einem Gymnasium in Gelsenkirchen Mitte, wo du einfach selbst am Gymnasium hart Assis sitzen hast, besonders in den ersten 5 Jahren so. Die sind übrigens alles Polizisten geworden. Polizisten oder Maurer. Die haben dann so die Assis, du hattest von der 5 bis in die 9, werde ich nie vergessen, Grüße gehen raus, einen Vornamen darf man ja sagen, René, Christoph, ihr wart Wichser. ihr wart einfach dämliche Wichser. Von der 5 bis zur 9 hattest du die noch an der Backe. Dann sind die zum Glück irgendwann, weil die dumm waren, weil so klassisch einfach dumm, sind die dann irgendwann, zum Glück haben die Schule dann verlassen, dann wurde es entspannter. Aber so von der 5 bis zur 9 hattest du noch so richtige Sadisten. Und die, wie gesagt, Polizisten, ich hoffe, sie haben viel Spaß im Staatsdienst jetzt.
Das klingt jetzt so, als ob Polizisten alle dumm wären.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es hat mich nur gewundert, dass die Typen, die auf dem Schulhof mit Gras gedealt haben,
Polizisten wurden. Okay. Ja.
Das war seltsam irgendwie, aber egal. Ich habe keine guten Erinnerungen daran. Und ich war dann plötzlich an der Uni Teil einer Clique. Mir hat lustigerweise vor 2, 3 Tagen noch jemand geschrieben, Nele, ich kannte sie nicht mehr, sie war mit jemandem zusammen, den ich kannte. Und ich sagte, ich war auf der Party irgendwie, damals schon, hat man schon gemerkt, dass Bühne etc. irgendwann mal meins sein wird. Das war aber, bevor ich jemals eine Bühne betreten habe, weil ich alle unterhalten habe und zum Lachen gebracht habe und mich über mich selber lustig gemacht habe. Und im Studium funktioniert das auch einmal super. In der Schule hat es überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja, also Studium ist dann auch so ein bisschen Neuanfang, ne? Man ist halt wieder ein unbeschriebenes Blatt Papier, so.
Genau, du startest neu, ne?
Und also bei uns war das so, in meinem Studiengang, ich glaube, ich habe mit 40 Leuten angefangen, von denen sind am Ende 4 oder 5 übergeblieben. Ne,
krass, das ist ja auch krass, oder?
Ja, aber das ist aber relativ normal. Also die Abbrecherquote in Physik ist sauhoch. Die ist deutlich, deutlich geringer geworden, seitdem es den Bologna-Prozess gibt mit Bachelor und Master, weil du einfach nach 6 Semestern dann wirklich schon einen Abschluss hast und damit kein Abbrecher mehr bist. Früher war es ja noch Diplom, da musstest du halt deine 10 Semester durchhalten, Minimum. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Also, wenn du vorher abgebrochen hast in irgendeiner Form, warst du halt weg und hattest gar keinen Abschluss in der Tasche. Also Regelstudienzeit von Diplom 2, was ich damals gemacht habe, waren 10 Semester, glaube ich. Und das Studium war so ein bisschen wie Elden Ring im echten Leben. Du kommst an die Uni und denkst, oh, ist ja alles ganz nett. Hier gehst du in die erste Vorlesung und denkst, oh ja, ist eine nette Einführung. Und plötzlich bist du tot und fängst wieder von vorne an. Und das Spiel hat keine Gnade mit dir.
Das klingt ganz fürchterlich, Rainer. Ja,
das ist auch richtig fürchterlich, aber die Befriedigung ist genau wie bei diesen Souls-like, bei diesen Spielen, wenn du dann Mathe 1 geschafft hast, ne, du hast irgendwie mit Hängen und Würgen diesen scheiß Schein bekommen und bist durch die Prüfung, also hast die Prüfung geschafft und hast irgendwie die Laborpraktika geschafft und so, dann ist die Befriedigung, die du daraus ziehst, unglaublich hoch. Ne, also jeder einzelne Leistungsnachweis, den du hast, den möchtest du dir am liebsten zu Hause einrahmen und an die Wand hängen.
Es klingt als wie ein Souls-like, was du da gespielt hast.
Ja, ist ein bisschen so, aber ist halt hart, aber ist auch irgendwie schön, wenn man es dann geschafft hat und ist auch faszinierend, vor allem weil, also ich möchte niemandem, also ich kann jedem nur raten, sowas zu studieren, ist zwar hart, aber ist irgendwie auch schön. Mein Studium wurde wirklich schön oder ich habe richtig Spaß an meinem Studium entwickelt, als ich mit der Diplomarbeit angefangen habe. Als ich das erste Mal dann im Labor selbstständig an eigener Forschung, also Diplom ist so wie Masterarbeit, da macht man schon eigene Forschung, aber man wird immer noch angeleitet, ne? Also, ne, du hast irgendwie deinen Betreuer in der Masterarbeit oder Diplomarbeit, der dir bei deinem Projekt unter die Arme greift, meistens irgendein Doktorand oder ein Postdoc oder so.
Was ist ein Postdoc?
Das ist jemand, der seine Promotion abgeschlossen hat und weiterhin an der Uni arbeitet, aber kein Professor ist.
Also eine Lusche.
Nee, also jemand, der, also du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du ja noch weiter in der Uni arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter, kannst eventuell noch, wenn es die Zeit und die Stellen und so hergibt, noch eine Habilitation verfassen, um dann irgendwie Professor zu werden, was aber reines Glücksspiel ist, wenn man ehrlich ist.
Professur ist Glücksspiel. Hm? Professur ist Glücksspiel.
Ja, ist es. Weil es viel zu wenige gibt, also viel zu wenig Stellen für viel zu viele Leute, die das eigentlich gerne machen würden. Und die Forschung ist generell unterfinanziert.
In der Physik oder
nee, überall? Alle Studienbereiche. Also ist es überall, ist das Geld knapp. Das ist ein generelles Problem. Der wissenschaftliche Mittelbau, wie man ihn so schön nennt, also zwischen Promotion, also mit Promotion abgeschlossen bis hin zur Professur, ist problematisch, weil die Leute auch nur befristet angestellt sind und so, also immer nur befristete Verträge. Nach 6 Jahren ist es häufig so, dass du keine weitere Befristung mehr bekommst, es sei denn, du wirst aus Drittmitteln finanziert, die dann auch wieder nur ein Jahr, also ne, ein Jahr oder maximal 3 Jahre oder so da sind. Also sowas wie eine unbefristete, unbeschwerte Anstellung hast du als Wissenschaftler an der Uni einfach nicht. Ja, also unbefristete Stellen sind sehr, sehr selten. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, mein Studium ist schön geworden ab dem Moment, wo ich wirklich im Labor gearbeitet habe und wirklich geforscht habe. Also bei der Diplomarbeit schon so ein bisschen, aber dann später ab der Promotion, wo du wirklich 100%ig eigenständig entscheidest, was du machst, wie du es machst. Natürlich holst du dir auch Rat bei deinem Professor und dein Professor leitet dich auch ein bisschen an oder du arbeitest mit den anderen Postdocs zusammen, aber du machst schon selber, also du schon entscheidest schon selber, wie du das machen möchtest und was du machen möchtest. Und so ab der Zeit war es eigentlich schön, wo ich keine Prüfungen mehr machen musste. In dem Sinne, also nicht so klassische Klausuren oder sowas.
Oh, das war schrecklich, ne? Also ich weiß noch, dass als ich irgendwie beim Studium dann durch war und die liebe Dame, die du gestern getroffen hast, die wirklich eine tolle Professorin war, die hat, glaube ich, 4-5 Mal den Preis für die beste Lehre gewonnen und zwar zu Recht, weil ich wirklich eine gute Professorin war. Dieser Gedanke, ich muss in meinem Leben nie wieder eine Prüfung machen. Nie wieder. Ja. Nie wieder. Also außer ich fahre mal besoffen einen Laternenfall um und muss hier den Idiotentest machen oder so. Ich werde nie wieder mich vor irgendjemandem rechtfertigen müssen, dass ich gelernt habe zum Beispiel. Boah, das fand ich schon.
War schon schön, ne?
War schon sehr schön.
War schon schön, ja. Es ist häufig ein Irrglaube, ne? Man denkt ja auch nach dem Abi so, jetzt habe ich es geschafft, ne? Dann kommst du an die Uni und denkst so, fuck. Und dann ist auch von Prüfung zu Prüfung, denkst du auch mal, ah, das habe ich jetzt geschafft und dann kommt der nächste und wird, ne? Also da habe ich auch schon mehr als einmal erzählt, bei mir im Studium war das auch so, und am 4. Semester hatte ich die letzte Mathe-Vorlesung und Prüfung, also Vordiplomsprüfung und so gemacht und dachte mir so, bam, boah, endlich ist diese Mathe-Scheiße vorbei. Dann kam theoretische Physik und es wurde noch schlimmer. Also nee, theoretische Physik kam schon vorher, aber die wurde dann richtig schlimm. War nicht so meins, aber egal. Um mal von diesem Bildungsthema wegzukommen und aber trotzdem in den 90ern zu bleiben oder in unserer Jugend, hast du mitbekommen, wer geheiratet hat? Um jetzt hier Gossip Talk, die Alliterationsrevue.
Ja, ich wollte gerade sagen, Reini, was ist denn jetzt los bei dir? Jetzt fängst du hier so an.
Das Royal Pamela Wedding Anderson, unserer Generation, nein.
Das Royal Wedding unserer Generation.
Die Tochter von Kurt Cobain hat den Sohn von Tony Hawk geheiratet.
Oh ja, fucking shit, ne? Das ist wirklich. Da wird er erstmal klar. Und als ich dann las, ist die Tochter von Kurt Cobain, das macht ja Sinn, weil er hat sich 94 erschossen, 93 wurde, oder Franz Bean wurde 92 geboren, war dann anderthalb, als er gestorben ist. Die ist 31 Jahre alt. Also ich dachte so, boah, ey, mit 18, das war jetzt wirklich ein bisschen früh. Und dann wurde mir klar, scheiße, die ist über 30 jetzt. So.
Ja, wir sind
die
alt.
Die ist älter, als ihr Vater geworden ist.
Ja, ich bin jetzt mit 27 gestorben, sie ist 31. Ist ja mit 27 weg, ne?
Ja, ja. Und ich habe ein paar Interviews gesehen, ich war immer erstaunt, dass sie, also ich meine, guck mal, dein Vater ist Kurt Cobain, nimmt sich das Leben, bevor du wirklich aufwächst, und deine Mutter ist Courtney Love, und du schaffst es trotzdem, ein halbwegs zurechnungsfähiger Mensch zu werden. Das ist ja, schon.
Das ist erstaunlich, ne?
Ich fand die in den Interviews wirklich okay. Also, die erzählte halt, dass natürlich ihr Leben seltsam ist, weil sie ihm ähnlich sieht und jeder ihr Gesicht kennt, und sie sieht ihm ja wirklich ähnlich, die Augen sind die gleichen, so, ne? Und dass sie halt ihren Vater nie kennengelernt hat, aber jeden Tag 50 Leuten mit Nirvana-T-Shirts entgegenkommt. Ja. So, die werden ja heute noch getragen, werden ja heute noch verehrt. So. Und das muss schon ein krasses Erbe sein, eine krasse Belastung, eine krasse Packung, die die einfach mit sich genommen hat. So. Und dass die dann den Sohn von Tony Hawk heiratet, das ist ja so irgendwie schon krass. Und da wird ja erstmal klar, also Tony Hawk ist halt, auf Mitte 50 jetzt. So.
Ja, Wahnsinn,
Viele, viele Helden unserer Jugend werden in den nächsten 10 Jahren tot sein. Also Jack Nicholson wird tot sein, Al Pacino, Robert De Niro, die sind jetzt alle 80, so Martin Scorsese. Also ganz viele, die für mich bedeutsam waren, die meine Jugend geprägt haben, weil ich wollte ja immer Filme machen, so, ne, das war immer so das, was ich eigentlich wollte. Habe ich ja noch mal ein Jahr probiert und festgestellt, in Deutschland wirst du wahnsinnig, wenn du das machen willst. Weil du entweder absoluten Dreck drehen musst, um irgendwie am Leben zu bleiben, oder du machst halt das, worauf du Bock hast, interessiert dann aber einfach keinen. Nach Hollywood schaffst du es sowieso nicht, also eigentlich egal, also fand ich sehr, sehr frustrierend. Und all diese großen Darsteller meiner Jugend, die werden alle weg sein. Schwarzenegger, Stallone, das sind jetzt keine großen Darsteller, aber es sind trotzdem
aber,
Ikonen.
Aber die waren halt Größen, ne? Das ist so wie die Crew um Jackass rum. Ich habe, ich weiß nicht, nein, ich will die nicht vergleichen. Nein, ich will nur sagen, dass die alt werden. Ich habe letztens
Stevo, ne?
Ja, nicht nur Stevo. Ich habe, ich glaube auf Netflix oder so lief, war irgendwo der letzte Jackass, der gerade vor gar nicht allzu langer Zeit im Kino lief, lief da. Und ich habe mal kurz reingesappt. Und die sind so alt geworden, dass die einen Teil der Stunts gar nicht mehr selber machen, sondern so eine zweite Generation sich rangezüchtet haben, die dann für sie die Stunts macht, und die rennen dabei so durchs Bild. Und ich dachte mir so, meine Fresse, sind die alt geworden.
Ja, das dann wird's auch albern. Also ja. Wenn ich fand schon damals bei den Mythbusters, wobei ich die ganz gerne mochte, Carrie, und der eine ist ja leider auch schon gestorben mit 50, Carrie und Jamie und sowas, die hatten ja dann auch so eine Zweitcrew. Da ging es nicht so sehr ums Alter, da ging es einfach darum, dass die beiden Mythbusters-Typen keinen Bock hatten, alles alleine zu machen. So, wir könnten uns eigentlich, Reini, Alter, ja. Sind wir dumm? Wir machen uns eine Zweitcrew hier. Wir machen gar nicht mehr Alliteration. Wir sind immer nur noch im Hintergrund, machen wir so, ha, 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 Penis, die Gräfin. Und dann nehmen wir uns zwei, so, bewerbt euch mal bei uns. Ihr könnt die Alliteration am Arsch Zweitcrew werden. Ihr macht unseren Job, wir kriegen natürlich das Geld. Das ist klar. Also,
aber ihr bekommt einen Hungerlohn, wie sich das gehört.
Am liebsten
wären mir studentische Hilfskräfte.
Oh ja, oh, euch nutzen wir richtig aus. Nee, das ist ja erschreckend, aber studentische Hilfskräfte, das ist wirklich einer der Jobs, in denen du so richtig gemolken wirst. Also
ich kann trotzdem jedem nur empfehlen, in der Uni so einen Job zu machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Fachbereich in der Uni zu arbeiten, dann macht das besser als Burger wenden bei McDonald's. Weil nicht wegen dem Geld und so weiter, sondern wegen den Menschen und den Kontakten, die du dann knüpfst und kennenlernst. Dann hast du die Möglichkeit, mal in so einer Arbeitsgruppe zum Beispiel in der Physik zumindest reinzugucken, ob der Vita so läuft, wie das so ist, und kannst da eventuell später deine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben.
Das stimmt. Das also kann, glaube ich, schon gewinnbringend sein. Ja.
Also man sollte, wenn man so Studentenjobs macht, am besten wirklich sich was an der Uni suchen. Also ist zumindest die sinnvollste Variante, finde ich. Die sind nur leider auch nicht so weit also auch da fehlt Geld.
Ja, und du wirst, das kannst du jetzt auch schon mal mit ankündigen, im Zweifelsfall wie Scheiße behandelt. Ne? Also deine Arbeit wird nicht gewürdigt und jemand anderes Jemand anderes nimmt die Lorbeeren deiner Arbeit.
Ja, das ist ja tatsächlich im universitären Kontext jetzt nicht so unüblich, dass jemand anders dann deine Ergebnisse weiterverarbeitet. Man muss aber auch ehrlich sein, du machst als SHK, also als studentische Hilfskraft, jetzt nicht...
Kommt drauf an, ne, wo du gerade bist, also was du gerade tust.
Ja, kommt wahrscheinlich dann auch sehr wieder auf den Studiengang an, in dem du bist, ne? Also
bei mir war es absolut schrecklich, für 400 Euro zwischen diesen Deppen zu verhandeln. Das war absolut schrecklich. Gehen Sie bitte mal in den vierten Stock und sagen Sie Frau Müller-Heidenreich, dass wir das so nicht machen. So, ich 2 Minuten später. Ja, dann sagen Sie bitte Herrn Schmidtchen Oberstubler, dass wir das auf jeden Fall so machen werden. Denn ich habe die Proben schon bestellt. Und ich wieder runter, ich denke so, fuck, Alter, so fühlt sich an, wenn deine Eltern in der Scheidung sind. Das ist einfach völlig, das war absolut schrecklich. Ich habe einfach immer nur gedacht, ich will hier weg.
Ich soll ihn ausrichten, die Ente bleibt draußen.
Das war wirklich, das war so ätzend. Und ich dachte immer nur, bitte, ey, nee, ich will hier nicht, ich wirklich Scheidungskind. Ich war Scheidungskind zwischen diesen beiden verfeindeten, sich gegenseitig hassenden Professoren.
Ja, sowas ist dann Pech und sowas ist blöd. Aber die meisten Jobs, die es so für Studenten dann an der Uni gibt, die sind eigentlich immer ganz gut und häufig auch sinnvoll und man lernt dabei. Also zumindest wenn man in seinem Fachbereich ist, lernt man dabei auch meistens noch was.
Ja, also ein bisschen, auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gelernt. Ich weiß nur, dass das erste Experiment, das wir durchführen sollten, das war auch super. Habe ich eine junge Frau überredet aus der Mensa, dass sie da teilnimmt, und der Professor hat mir gar nicht richtig so gesagt, was es war. Er meinte ein Reaktionsexperiment. Und ich so, ja, okay, ne?
Also
habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen.
Also kurz gesagt, die haben in einem Raum gesessen, die haben dich reingeschickt und geguckt, wie die Leute auf dich reagieren, auf dein Gesicht und so, oder? So Schrecken, Angst.
Angst,
Mitleid.
Pure Angst. Nein. Nee, also die haben mich auf jeden Fall nicht reingeschickt, sondern sie haben Leute, das war, oh mein Gott, wenn man darüber nachdenkt, sie haben einfach Elektroschocks gegeben.
Der Klassiker, ne? Ja, hier halten Sie das mal kurz.
Die haben diesem unvermittelten, unvorbereiteten Mädchen einfach Elektroschocks gegeben und die fing an zu heulen. Und ich stehe vor dem Ding und denke so, oh Gott, die wird mich hassen. Und dann kam die raus und habe mich fast angeschaut.
Ist das ethisch zulässig?
Weiß ich nicht. Werden wir nicht mehr rausfinden. Ist Jahre her. Aber ich halte es für ethisch schwierig, sagen wir mal so.
Ja.
Es war schlimm. War wirklich schlimm. Ich fühl mich immer noch nicht so richtig gut wegen dem, was wir da getan haben. Aber gut, naja. Reini, wir werden uns jetzt auf die Zielgerade geben. Ich muss nämlich jetzt gleich zum kleinen Kollegen Kosa.
Ja, ihr seid heute Abend in Köln, ne?
Genau, wir sind heute Abend in Köln mit Bratwurst und Baklava live.
Im E-Werk.
Wir beide sind ja auch nochmal live, Reini, nur
ja,
nochmal darauf hinzuweisen. Nächstes Jahr sind wir in Berlin und in Frankfurt.
Ja.
Mit Alliteration am Arsch live. Wenn ihr jetzt zu Hause sagt, ey, ich will dem Reini mal die Plauze streichen oder dem Bielendorfer den Penis, das könnt ihr dann da machen. Und noch zusätzlich bin ich am 9.2. sogar, ich bin auch in ganz Deutschland unterwegs, aber diese Show wird richtig big. Bin ich am 9.2. bin ich in Berlin im Tempodrom.
Tempodrom?
Oh ja, im Tempodrom.
Warte mal, wann sagst du 9.2.?
Glaube ich, weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es war der 9.2.
Ich muss auch gucken, was ich da mache, weil ich wollte eh mal wieder nach Berlin.
Und mein Ziel ist, Berlin voll machen. Reini, dann kommst du auf die Bühne und strippst. Sag das jetzt zu. Okay, cool, danke, dass du das machst. Mega.
Genau, ich strip im Tempodrom.
Wenn das Tempodrom nicht ausverkauft ist, komme ich nicht.
Na, ist der kleine Junge ein bisschen arrogant geworden?
Ja. Nein, aber ich habe dieses innere Ziel, diese Berlin-Show will ich voll haben. Das kriegen wir hin. Das müssen wir hinkriegen, Reini. Ich habe mir das als Ziel gesetzt. Das sind meine Neujahrsvorsätze.
Genau, ich will das Tempodrom voll machen.
Genau. Nero-mäßig. Oder es muss brennen. Eins von beiden. Warte, ich gucke nach, ob es der 9.2. war. Nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches gesagt habe, aber Leute, denkt mal dran, es ist ja jetzt Weihnachten. Doch, Berlin. Tempodrom, 9.2.
Okay, ich lese gerade, neben dem Tempodrom gibt es auch das Liquidrom. Neben dem großen und kleinen Veranstaltungssaal ist das Liquidrom der dritte Veranstaltungsort in dem Gebäudekomplex. Ein Wasserbecken mit 13 Meter Durchmesser unter der Betonkuppel.
Das ist es. Ein Riesending. Und wie sieht aus, so ein übermäßiges Tipi. Und ich werde mein Bestes geben, es voll zu machen. Und mein Bestes geben, dass alle glücklich nach Hause gehen. Das ist das Wichtigste.
Das ist mit Abstand das Wichtigste.
Das ist das Einzige, was für mich zählt, dass die Menschen glücklich sind, Reini. Ich will Liebe.
Hat das Ding, also ich war noch nie da drin, hat das so eine richtige Bühne? Oder also ich, das ist ja rund, ne? Ist das nicht eher so stadionmäßig, dass alle drumrum sitzen um die Mitte? Kannst du dann so laufstegmäßig, so wie Germany's Next Topmodel, da?
Bruder, ich habe keine Ahnung, ich war da noch nie.
Ah. Hätte ja sein können.
Ich war da noch nie, aber wir können das doch googeln. Tempodrombühne. Tempodrombühne. Warum heißt Google Tempodrom mal überhaupt?
Das weiß ich auch nicht.
Wahrscheinlich waren da so Radrennen früher oder so ein Quatsch.
Ja, oder da hat irgendjemand die ganze Zeit auf der Bühne ornaniert und brauchte eine Menge Tempos.
Kann auch, ja, Reinhard. Hier ist, ja, ist, ich wette, das war mal eine Radrenn-Dingsbums. Genau, ja, das ist vorne ist eine Bühne und da hast du so.
Krass. Das ist echt groß, ne?
Ja, das ist groß.
Aber hübsch ist es.
Hübsch ist es auch, genau. Ja. Wenn das nicht voll ist, heul ich.
Oh.
Wir kriegen das hin. Ich glaube an euch.
Das wird schon.
Das wird schon. Reini, noch ein Song zum Abschied?
Noch ein Song zum Abschied? Das können wir gerne machen. Was hättest du denn gerne?
Ich würde sagen, ich nehme The Interrupters, aber die habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal genommen, ne? Hör ich in letzter Zeit so viel, The Interrupters. Fantastische Band, wirklich, richtig gut. Komm, ich nehme nochmal The Interrupters mit meinem Lieblingssong Gave You Everything.
Give You Everything.
Amerikanische Sängerin, Punkrock, richtig geile Stimmung, Stimme, die Frau.
Give You Everything. The Interrupters da. Gefunden. Und ich packe mal was zu, was ich in letzter Zeit häufiger beim Joggen höre. Ich höre Deichkind ganz gerne beim Joggen. Warum auch immer.
Ja, ist doch lustig.
Ja, ist witzig. Drucker. Dann war's das für heute. Viel Spaß heute Abend und grüß den kleinen Türken.
Das mache ich. Pass auf dich auf, meine kleine Maus. Bis bald. Tschüss und bleib gesund.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.